Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Tja, schleimig und schlangenartig kommt es aus dem Nichts, aus dem Dunkel und bohrt sich in den Brustkorb seines Opfers. So funktioniert Alien, das wohl unerbittlichste Wesen der Filmwelt. Heute kommt Teil 7 der Science-Fiction-Saga in die Kinos und wir sprechen drüber. So wie wir auch über die deutlich possierlicheren Tierchen sprechen werden, die seit kurzem London bevölkern. Die Zooserie von Street-Art-Künstler Banksy scheint beendet zu sein, auch das ein Thema. Und wir blicken zu den Festspielen nach Salzburg, wo sich zwei etablierte Kulturmarken zusammengetan haben. Sascha Walz und Rimini Protokoll.
Run.
Run, um sein Leben zu laufen, das ist ein gut gemeinter, aber vergeblicher Ratschlag, wenn einem Alien auf den Fersen ist. Seit 1979 sorgt das unheimliche Wesen für schweißnasse Hände und mehr oder weniger unterdrückte Schreckensschreie im Kinosaal. Im siebten und jüngsten Teil geht es ins Jahr 2122 und auf eine Raumstation namens Romulus. Die wird längst nicht mehr genutzt, deshalb ist sie von großem Interesse für ein paar sogenannte Weltraumkolonisten. Doch auf ihrer Plündertour werden sie, man mag es ahnen, von Alien überrascht. Alien, Romulus, kommt heute in die deutschen Kinos. Deshalb bin ich jetzt verbunden mit unserer Filmkritikerin Katja Nicodemus, einem ausgewiesenen Alien-Fan. Zuerst einmal die Bitte, Katja, mir als Alien-Angsthase zu erklären, worin seit geschlagenen 45 Jahren die Faszination dieser Filmserie besteht.
Naja, da ist natürlich zum ersten Mal die, kann man sagen, faszinierende Wucht des Horrors. Also ich meine, Menschen befinden sich in einem Raumschiff an einem Ort, den sie nicht so einfach verlassen können, in der einsamen, eiskalten Weite des Alls. Und in dieses Raumschiff ist ein Organismus eingedrungen, der nur ein Ziel hat, nämlich zu überleben, sich zu vermehren, indem er seine Brut mit Tentakeln durch den Mund in den Brustkorb der Menschen einführt. Also die Grenzen zwischen innen und außen werden sozusagen aufgehoben und auch zwischen Freund und Feind, weil wir ja nicht wissen oder sehen können, wer schon in einen Brutkasten verwandelt wurde. Das Böse ist sozusagen so in einem psychoanalytischen Sinne in uns. Und zum anderen ist da natürlich das Design des Monsters durch den Schweizer H.R. Giger. Also eine Kreatur mit organischen und technizistischen Elementen. Und deswegen kann sich das Alien ja auch so toll mit seinen schwarzglänzenden Rippenstrukturen im Raumschiff verstecken. Und natürlich die feministische Wucht der Saga in Gestalt von Sigourney Weaver, die ja in den ersten vier Teilen Sergeant Ripley gespielt hat. Man muss sagen, mit trockenem Pragmatismus eine wirklich auratische Überlebenskämpferin. Und die hat dem Action-Kino wirklich ja einen weiblichen Schub gegeben.
Ja, aber die ist jetzt nicht mehr dabei. Dafür ist Alien-Urvater Ridley Scott zumindest als Co-Produzent an diesem Film beteiligt. Regie aber hat Fede Alvarez geführt. Was ist denn sein Ansatz?
Also es ist natürlich toll, wenn so neue Namen und Ideen in so eine Saga hineinkommen. Ich meine, den vierten Teil hat ja zum Beispiel der Franzose Jean-Pierre Jeunet gedreht. Der hat dann so die Geburtsmetaphern auf die Spitze getrieben. Und jetzt im siebten Teil von dem uruguayischen Regisseur, ja, Fede Alvarez, da wird das Horror- und Splatter-Element wirklich ins Extrem gezogen. Also in diesem Raumschiff oder in dieser Forschungsstation, da laufen hunderte kleine Aliens herum, die aussehen wie so eine Kreuzung aus Spinne und Skorpion. Blitzschnell bewegen die sich fort, um den Menschen, ja, dieser jungen Truppe von Weltraumabenteurern ihre Tentakeln in den Kopf zu stecken, in die Münder. Und es gibt gleich mehrere brachiale Geburtsszenen. Also Brustkörbe werden wirklich in alle Richtungen hier durchbrochen, von allen möglichen Dingen. Man könnte wirklich von so einer Art Extremrecycling sprechen, des Horrors. Aber letztlich werden dann doch nur Erzählmodule und vor allem Szenen des ersten Films wieder aufbereitet. Auch der verstorbene Schauspieler Ian Holm wird sozusagen digital aus dem Jenseits gezerrt und er darf nochmal ja den dubiosen Cyborg spielen, den er im ersten Teil schon verkörpert hat. Also es fehlt der neue Input.
Gibt es auch irgendwas Gutes zu berichten?
Ja, ich finde es schon toll, das Set-Design, muss ich sagen. Das ist ja bei den Alien-Filmen immer sehr besonders. Und hier befinden wir uns sozusagen in so einer retrofuturistischen Welt, also in einer altmodischen Zukunft. Und die Gänge dieses Raumschiffs, die finde ich schon sehr faszinierend. Diese Forschungsstation, da haben alle Oberflächen eigentlich so einen rostig-schimmeligen Belag. Man glaubt das zu riechen. Stahlschleusen öffnen sich knirschend und quietschend und schwere eiserne Hebel werden betätigt. Es fehlt halt nur so ein bisschen die extraterrestrische Metaebene, die das alles so richtig zum Leben erweckt.
Dann kommen wir nochmal zu den Figuren, diese Weltraumkolonisten. Ich habe bislang nur den Trailer gesehen und diese Figuren dort haben mich ein bisschen an die TKKG-Ermittler aus Jugendzeiten erinnert. So junge, ein bisschen naseweise Abenteurer. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, also ich meine, dieses Grüppchen anarchische Outlaws, die sozusagen alle auf ihre Weise den Durchblick haben, das ist natürlich auch so eine altbekannte Konstellation, und die dann alle einer nach dem anderen ja umgebracht werden. Diese Weltraum-Nerds, ja, die gehören auch ein bisschen zur Recycling-Masse des Films. Wobei aber die junge Heldin Rain, gespielt von Kelly Spawney, die schon beeindruckt. Also die hat ja zum Beispiel auch in Sofia Coppolas Film Priscilla gespielt, eine Figur, die sich emanzipiert. Und das tut sie auch hier. Also sie wird beim Kampf mit dem Alien immer härter. Sie wird wirklich zu so einer mädchenhaften Überlebensmaschine, kann man sagen. Und dann würde sie wirklich gerne auch im 8. Alien-Film sehen. Sie merken, also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es nochmal zu großen Höhen aufhört. Und ja, und bitte dann vielleicht mit einem besseren Drehbuch und dann doch einem anderen Regisseur.
Okay, also Nummer 7 müssen wir durchstehen und alle Hoffnung auf Nummer 8. Katja Nicodemus über Alien Romulus, das tentakelige Monster, zeigt sich ab heute in den deutschen Kinos. Aus dem Nichts heraus sind auch Steinbock, Affen, Nashorn, Katze, Wolf, Fische und Gorilla aufgetaucht. Aber nicht auf einer Raumstation, sondern in Londons Stadtbild, in der Gegenwart. Street-Art-Künstler Banksy hat in den vergangenen anderthalb Wochen, wie bei einem Adventskalender, Tag für Tag mit einem neuen Tiergraffiti aufgewartet. Seit gestern bleibt der Nachschub aus. Sollte also Schluss sein mit Banksys Zoo-Serie? Und was ist die Moral von der Geschichte? Mit Stefan Koldehoff, Chefreporter Kultur hier im Deutschlandfunk, habe ich darüber gesprochen. Stefan, der Gorilla, der ein Rolltor am Londoner Zoo lüpft und Schmetterlinge, Kolibri, einen Papagei und einen Seehund in die Freiheit entlässt, das war das letzte Tiermotiv von Banksy am Dienstag. Das vorerst letzte vielleicht, kommt noch was oder war es das?
Also ich habe natürlich heute auch auf den Account bei Instagram geguckt, auf dem Banksy dann anschließend, nachdem er gesprayt hat, immer sagt, das war ich tatsächlich, und da ist nun nichts mehr gekommen. Insofern kann man davon ausgehen, dass dieses geöffnete Rolltor mit den entfleuchenden Tieren tatsächlich vielleicht der Schluss war und vielleicht auch sowas wie die Botschaft, denn es war ja eine große Frage, warum Tiere? Eigentlich war Banksy ja immer sehr politisch in seinen Äußerungen und nun halt Tiere.
Na gut, aber Tiere können ja auch, Stichwort Tierschützerbotschaft, können ja auch durchaus politisch sein. Oder ist das ein bisschen zu klein und ein bisschen zu einfach für dieses Banksy-Rätsel?
Nee, ich glaube, das kann so einfach sein, zumal er sich beispielsweise für Greenpeace in der Vergangenheit auch schon mal engagiert hat. Aber es war natürlich schon lustig in den letzten Tagen, als so die ersten Motive auftauchten. Da wurden dann sofort in der BBC Kunsthistorikerinnen gefragt, was das denn bedeuten konnte. Und dann kamen Zusammenhänge mit dem Brexit und mit der Isolierung des Vereinigten Königreichs und so weiter und so fort. Und dieses Schlussmotiv, das zeigt jetzt, glaube ich, dass auch Kunsthistoriker manchmal einfach ziemlichen Blödsinn reden und Interpretationen manchmal zu schnell kommen und dann gar nicht unbedingt stimmen müssen.
Apropos Mutmaßungen, apropos Rätsel. Die weltweite Banksy-Gemeinde hat sich ja rege an allen Mutmaßungen beteiligt. Ist die jeweilige Überraschung und der Rummel drumherum, ist es nicht eigentlich alles längst größer als die künstlerische Leistung an sich, insbesondere bei dieser Serie, so niedlich und so putzig die Tiere auch sind?
Also Banksy selbst ist ja tatsächlich nicht unumstritten. Übrigens auch innerhalb seiner eigenen Szene. Das liegt daran, dass er nicht freihändig sprayt, sondern immer Schablonen benutzt. Und das ist angeblich auch der Grund dafür, dass eines der neuen Motive, das Rhinoceros nämlich, das ein Auto bestiegen hatte, das Auto ist inzwischen weggeräumt, dass das inzwischen selbst besprüht wurde, und zwar freihändig. Also eine große künstlerische Leistung ist das vielleicht nicht mehr, aber es ist natürlich schon eine Leistung, damit die Street Art sozusagen salonfähig gemacht zu haben, aus der Schmuddelwelt der Schmierereien und Graffiti, wie das ja einige nennen mögen, herauszuholen. Und das Ganze über einen Zeitraum von inzwischen mehr als 20 Jahren unentdeckt. Denn nach wie vor weiß ja kein Mensch, wer dieser Banksy eigentlich überhaupt ist.
Ja, und ist es vielleicht nicht eher auch eine mediale, eine Aufmerksamkeitsleistung? Denn, ne, wie du gerade sagst, wer genau Banksy eigentlich ist, wissen wir nicht. Wann was als nächstes von ihm kommt, wissen wir auch nicht. Was macht das Phänomen Banksy so erfolgreich?
Es ist natürlich inzwischen auch ein Medienphänomen, und es gibt ja inzwischen Heerscharen, die versuchen herauszufinden, wer ist es nun? Es gibt die absurdesten Theorien, es ist die Rede von einem Kollektiv, ein Popsänger soll es sein, vielleicht auch eine Frau, das gehört natürlich alles dazu. Und dann kommen aber wieder so wunderbare Aktionen, dass ein Banksy-Bild zu einer Auktion eingeliefert wird bei Sotheby's, und er hat das in einen Rahmen montiert, und in dem Augenblick, in dem ein Millionenzuschlag dafür gezahlt wird, drückt er offenbar, er hat es mitgefilmt, aus dem Zuschauerraum ein kleines Knöpfchen, und dieses Bild läuft durch einen im Rahmen eingelassenen Schredder und ist kaputt, ist nur noch in Fetzen. Und damit zeigt er den Leuten dann eben wieder, ist mir total egal, was ihr mit meiner Kunst macht und was ihr von mir haltet. Ich zieh's einfach durch.
Ich zieh's durch, beziehungsweise es verflüchtigt sich von selbst oder durch die Hand anderer. Die ersten Motive jetzt dieser Zoo-Serie sind ja auch schon wieder verschwunden. Entfernt, geklaut, übermalt worden. Das Auto kam gerade schon zur Sprache. Treibt die Flüchtigkeit den Banksy-Marktwert auch noch mal in die Höhe?
Ja, irgendwie schon. Aber es gab vor gar nicht langer Zeit die Situation, dass jemand vor dem Metropolitan Museum in New York mit so einem Tapeziertisch stand und Banksy-Drucke verkauft hat. Und alle Welt dachte, naja gut, irgendein Trittbrettfahrer, der das macht, die Dinger kosteten 30, 40 Dollar. Wer damals gekauft hat, hat Glück gehabt. Das war nämlich damals Banksy selbst. Er hat sich da geoutet. Und es waren auch diese Originale, die man heute für Hunderttausende verkauft. Könnte. Also er spielt auch mit diesem Markt. Er selbst nimmt es einfach nicht ernst.
Andere aber durchaus. Stefan Koldehoff über Banksys Zoo-Sommerserie in London, die nun vielleicht, vielleicht auch nicht abgeschlossen ist. Gar nicht erst hingehen wollen viele, wenn auch nur damit zu rechnen ist, dass das Publikum zum Mitmachen animiert wird. Ohne mich, heißt es dann. Bei den Salzburger Festspielen bestand gestern Abend genau diese Gefahr, denn in der Ankündigung hatte man lesen können, das Publikum sei eingeladen, nicht nur Tanz zu beobachten, sondern sich auch selbst zu bewegen. Allzu groß war die abschreckende Wirkung dieses Satzes aber offensichtlich nicht, denn Szene Salzburg, der Saal in der Altstadt, war voll. Die großen Namen hatten offensichtlich ausreichend Sogwirkung. Choreografin Sascha Walz und Stefan Kägi vom Dokumentartheaterlabel Rimini Protokoll. Sie hatten sich zusammengetan für einen Abend unter der Überschrift Spiegelneuronen. Was es dort zu sehen und zu tun gab, das weiß Sven Recklefs.
Da, wo sonst die Bühne ist, steht an diesem Abend ein riesiger Spiegel, der wie in einem gigantischen Selfie das gesamte Publikum reflektiert. Und so ist man zunächst einmal damit beschäftigt, sich selbst in der Masse ausfindig zu machen, denn normalerweise steht man allein oder zumindest sehr nah vor einem Spiegel.
It's very weird. You see a point, but it's so unusual perspective that you don't realize that little point over there that's you, because normally you stand in front of a mirror much closer and it's very clear that it's you. And so you kind of like make weird movements and stuff to make sure that you can see that this is you because it matches your movements.
Und so wird es auch sein während der 80-minütig kurzen Performance. Stimmen aus der Wissenschaft, insbesondere aus Hirnforschung, Biologie oder Soziologie, kommentieren, was gerade passiert, im Raum und auch in einem selbst.
Vielleicht will man dann doch mal auf sich aufmerksam machen und zeigen, dass man da ist. Ja, vielleicht einfach mal an der Nase kratzen oder husten. Vielleicht kann man auch mal winken, um sich selbst wieder zu erkennen.
Die Einbeziehung der Wissenschaft in ihre theatralen Rechercheprojekte steht ganz in der Tradition der Dokumentartheater-Künstlergruppe Rimini Protokoll. Zugleich sind es die 20 StatistInnen und die 7 TänzerInnen von Sascha Walz, die punktuell im Publikum verteilt nun langsam die Anregungen zur Bewegung umsetzen. Die winken, sich kratzen, die Hände tanzen lassen, die Arme. Getragen von einem Soundteppich entsteht im Raum langsam eine Choreografie, die ansteckt, zumindest einen Großteil des Publikums, ansteckt zur Einstimmung, zur Nachahmung, zu einem Miteinander in der Bewegung. Ein Lob inbegriffen.
They are creating an ensemble. Great.
Spiegelneuronen haben Stefan Kägi von Rimini Protokoll und die Choreografin Sascha Walz ihre Produktion genannt und sie beziehen sich damit auf jene neuronalen Verbindungen, die uns Handlungen und Bewegungen anderer kognitiv nachempfinden lassen. Empathie ist das Stichwort. Doch während sich ein Teil des Publikums längst von den Plätzen erhoben hat und vor dem eigenen Spiegelbild langsam der Synchronizität des Schwarms erliegt, bleibt ein anderer Teil wohl sehr bewusst sitzen, bewegt sich kaum oder gar nicht. Auch diese Reaktion wird von der Tonspur aufgegriffen, die Stefan Kägi mit seinen wissenschaftlichen Expertinnen geschaffen hat.
In a synchronized movement, there I would become very skeptical. It's more when people get out of the rhythm, start doing their own thing, in spite of the group doing something.
Und so diskutiert diese Produktion auf sehr unterhaltsame und im wahrsten Sinne des Wortes bewegende Weise immer zugleich beide Seiten. Mitmachen und Widerstand, Gemeinschaft und Singularität, Schwarm und Ego, Gruppenzugehörigkeit und Ausgeschlossensein. Lichtkegel schneiden Einzelpersonen oder kleine Gruppen aus dem großen Ganzen im Spiegel. Wo hört die Zugehörigkeit auf? Wo fängt Vereinzelung an? Wie in Wellen wird zugleich immer wieder die Interaktion, die Gemeinsamkeit herausgefordert, der Chor aus Individuen, der sich gleichschalten lässt, wie Synapsen im Gehirn, die gemeinsam feuern. Und so befeuert Stefan Kegi schließlich auch in einer Art szenischem Crescendo den Spiegel mit dreidimensionalen Bildern von Hirnstrukturen und Zellformationen, die erst in ihrer überwältigenden Bereitschaft zum Kollektiv das erschaffen können, was wir Leben nennen.
It's really a subjective internal feeling of how much I feel part of the whole. And for that you give up your ego bubble, which is an illusion anyhow.
Die Ego-Blase ist eine Illusion, auch das eine Erkenntnis von Spiegelneuronen. Sven Ricklefs hat gestern bei den Salzburger Festspielen die erste Zusammenarbeit von Sascha Walz & Guests und Rimini-Protokoll besucht. Hohe, volle Bücherregale sind der Albtraum bei jedem Umzug. Deshalb die Empfehlung vom Profi, Kartons nur zur Hälfte mit den schweren Wälzern füllen und dann Bettwäsche, Handtücher oder Tischdecken obendrauf. Gar nicht auszudenken, was der Umzug einer ganzen Stadtbücherei an Muskelkraft verlangt. Die Zentralbibliothek in Köln steht derzeit vor dieser Herausforderung, denn das Gebäude im Stadtzentrum am Josef-Haubrich-Hof muss saniert werden. 4 Jahre sind dafür veranschlagt. Mindestens darf man vielleicht hinzufügen. Schließlich geht es um Köln, wo sich bei Oper und Schauspiel seit Jahren eine Bauverzögerung an die nächste reiht. Aber, auch das wissen Umzugserfahrene, nichts hält länger als ein Provisorium. Und für die Zentralbibliothek in Köln ist eine Interimsheimat gefunden. Nicht mal 1 Kilometer entfernt in der Einkaufsmeile Hohe Straße. Im September soll es dort losgehen. Clara Hoheisel über den Stand der Umzugsarbeiten.
Die Möbelpacker arbeiten routiniert. Sie lösen die Regalbretter aus der Verankerung, dann legen sie die Bauteile auf einen Wagen. Die Bücherregale sind noch Teil des Originalinventars. Seit 1979 stehen sie hier, in der Zentralbibliothek am Kölner Neumarkt, einer der größten öffentlichen Bibliotheken Deutschlands. Das wird deutlich, wenn man sich im Raum, nein, in der Halle umsieht. Eine lichtdurchflutete, weitläufige Fläche. 3 Mitarbeitende stehen neben den Möbelpackern. Gemeinsam sind sie für die Generalsanierung der Stadtbibliothek und den Umzug ins Interimsquartier verantwortlich. Eine Sanierung sei lange überfällig gewesen, sagt die Projektmanagerin Bettina Scheurer.
Das Haus ist 1979 erbaut worden und hier ist eine technische Sanierung vonnöten, also Energie, Heizung, Klimatechnik. Wir haben zum Teil im Haus noch die Böden von 1979, also Teppichböden von 1979. Das ist eine bauliche Sanierung, die hier erforderlich ist.
Das gesamte Gebäude soll entkernt werden. Dafür muss es erst einmal leergeräumt werden. Auf einer anderen Etage. Weiße Umzugskartons stehen teils aufeinander gestapelt, teils nebeneinander. Während sich Prozessmanager Sebastian Abresch einen Weg durch die Kisten bahnt, erklärt er:
Alle Kartons, die Sie hier sehen, beinhalten unseren Bestand.
150.000 Bücher, die noch vor wenigen Tagen in den Regalen gestanden haben. Das sei aber nicht der komplette Bestand der Bibliothek, erzählt die Projektmanagerin Bettina Scheurer. Der Grund? Die All-You-Can-Read-Aktion. In den letzten Wochen konnten die Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek bis zu 50 Medien mitnehmen, für einen verlängerten Zeitraum bis Mitte Oktober. Davon hätten die Kölnerinnen und Kölner Gebrauch gemacht.
Zum Teil kam man hier mit Rollkoffern und Wäschekörben, um sich Sachen auszuleihen und die man dann eben auch 3 Monate behalten darf. Und es hat uns die Sache auch ein bisschen erleichtert, weil ja schon fast die Hälfte unseres Bestandes rausging an die Kölner. Und wir ziehen eben mit dem, was nicht ausgeliehen wurde, um.
Sobald die Etagen leergeräumt sind, sollen die Bauarbeiten beginnen. Nicht nur das Gebäude müsse saniert werden, auch die Inneneinrichtung und das Konzept sollen geändert werden, erklärt Bettina Scheurer. Platz für Aktivitäten werde entstehen.
Das ganze Gebäude soll ein inspirierender Raum sein, dazu anregen, Dinge zu entdecken, die man vielleicht auch gar nicht gesucht hat. Ein Willkommen sozusagen für alle Kölnerinnen, Kölner, alle Menschen, die die Bibliothek aufsuchen wollen und niemanden zurücklassen.
Das Gestaltungskonzept stammt von Art Voss, einem niederländischen Architekten, der auch die Stadtteilbibliothek in Kalk designt hat. Ein internationales Vorzeigeprojekt für zukunftsweisende Bibliotheken. Auch die Zentralbibliothek soll zum dritten Ort werden, sagt Prozessmanager Sebastian Abresch.
So eine Art öffentliches Wohnzimmer, das heißt neben der Arbeit und dem Zuhause ein dritter Ort, an dem ich mich ohne Konsumzwang aufhalten kann und das dann auch gerne tue.
Bis es soweit ist, dauert es aber noch mindestens 4 Jahre. So lange ist das Gebäude am Neumarkt geschlossen, seit Juli dieses Jahres. Die Leiterin der Zentralbibliothek, Gabriele Kunze, erinnert sich.
In den letzten Tagen kamen dann auch hochbetagte Nutzer und Nutzerinnen und haben gesagt, sie hoffen, dass sie nochmal wiederkommen können. Und jetzt stehen wir vor unserer Abschiedswand.
Kurz vor der Schließung konnten alle, die Lust hatten, ihre Wünsche auf einer Wand im Erdgeschoss niederschreiben. Sebastian Abresch, Bettina Scheurer und Gabriele Kunze stehen davor und lesen die handschriftlichen Botschaften vor.
Ich hoffe, wir sehen uns schneller wieder als die Kölner Oper.
Kein Ort, sondern ein Freund, der wegzieht.
Hier steht noch ein schönes. Ich bin vor 25 Jahren schon als Teenager 3 Stunden mit dem Zug gefahren, um an meinem Happy Place zu sein in diesem Gebäude.
Jahrzehntelange Bücherausleihe. Hoffentlich kommt die neue bald.
Bis dahin dauert es aber noch. Nach aktuellem Plan bis 2028.
Clara Hoheisel über Zukunft und Gegenwart der Zentralbibliothek der Stadt Köln. Die Filmschauspielerin Jenna Rollins ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Doris Schäfer-Noske würdigt sie jetzt in den Kulturmeldungen.
Eine Frau unter Einfluss, so hieß der Film, mit dem Jenna Rollins zu einer Ikone des amerikanischen Independent-Kinos wurde, 1974. Sie spielte darin eine Hausfrau und Mutter, die unter psychischen Problemen leidet, weil sie mit ihrer Rolle nicht zurechtkommt und bekam dafür einen Golden Globe und eine Oscar-Nominierung. Regie führte wie so oft ihr Mann John Cassavetes. Um den Film zu finanzieren, hatte er eine Hypothek aufgenommen. Als 4 Jahre später Opening Night bei der Berlinale vorgestellt wurde, ein Film der beiden über eine Schauspielerin und ihre Probleme mit dem Älterwerden, da sprach Jenna Rollins im Radiosender RIAS über Parallelen zwischen ihren Filmrollen und ihrem Leben.
I try to put as much of my personal life as I can in all of.
Ich versuche in all meine Filme so viel wie möglich von meinem privaten Leben hineinzulegen. Allerdings fühle ich mich manchmal missverstanden, wenn ich das sage. Ich will damit nicht sagen, dass der Film mein Leben sei. Ich nehme nur jeden Teil von mir, der zur Filmfigur passt. Und manchmal ist das Schwierigste an allem, so viel von mir selbst zu offenbaren. Auch für Gloria erhielt Rollins eine Oscar-Nominierung, eine Rolle einer gealterten Gangsterbraut. 2004 holte sie dann ihr Sohn Nick vor die Kamera für das Liebesdrama Wie ein einziger Tag. Darin spielte Jenna Rollins eine an Alzheimer erkrankte Frau, der ihr Ehemann jeden Tag aufs Neue ihr gemeinsames Leben erzählt. Die Theaterszene trauert um Heiner Kronczak, der im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Er schrieb Theatermusik für verschiedene Bühnen und arbeitete vor allem für Theater im Südwesten Deutschlands. Ab 1995 machte er mit Helge Thun die Zauber-Comedy-Show Der Schöne und das Biest. Jahrelang war Kronczak Leiter des Jugendtheaters am Landestheater Tübingen. Ab dem Jahr 2000 spielte er mit der Randgruppen-Kombo Lieder von Gerhard Gundermann über die DDR. Und der Münster-Tatort muss bald ohne seine kettenrauchende Staatsanwältin auskommen. Schauspielerin Mechthild Großmann steigt nämlich aus. Noch 3 Folgen, dann sei Schluss. Wenn Ende nächsten Jahres der letzte Münster-Tatort mit ihr gesendet werde, sei sie 77 Jahre alt, so Großmann. Sie werde aber weiterarbeiten, Theater spielen, Lesungen gestalten. Und falls der WDR mal jemanden für eine bösartige Mörderin suche, wäre sie sofort wieder da. Dumm nur, dass man dann ja schon weiß, wer den Mord begangen hat.
Da spricht die Krimi-Expertin. Doris Schäfer-Noske, vielen Dank. In Doha finden Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der dort festgehaltenen Geiseln statt. Über den aktuellen Stand der Gespräche erfahren Sie gleich mehr in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon.